Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge sprechen wir über psychotische Erkrankungen. Die sind mit vielen Stereotypen behaftet. Dabei wissen die wenigsten, was es eigentlich damit auf sich hat. Ein Psychiater wird uns nicht nur erklären, warum wir alle psychosefähig sind, sondern auch, wie Betroffene und Angehörige erste Anzeichen erkennen. Wir finden außerdem heraus, was unsere Handschrift über unseren Charakter verrät. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Sicher kennen auch Sie Filme oder Bücher, in denen Menschen mit psychotischen Erkrankungen vorkommen. Mir fällt da spontan der Thriller American Psycho ein. Dort wird ein Mensch mit einer schizophrenen Störung als unberechenbar dargestellt und das stigmatisiert Betroffene. Denn Fakt ist, viele wissen ja gar nicht genau, was die Medizin überhaupt unter psychotischen Erkrankungen versteht. Solche Darstellungen wie in American Psycho, die füttern Vorurteile, statt aufzuklären. Deshalb fangen wir hier mal ganz von vorne an. Unter dem Begriff Psychosen wird eine Reihe psychischer Störungen zusammengefasst. Sie eint, dass Betroffene den Bezug zur Realität in unterschiedlichem Ausmaß verlieren, auch zeitweise. Ihr Denken und Fühlen, das verändert sich ebenso wie die Wahrnehmung von sich selbst oder anderen. Symptome können akustische oder optische Halluzinationen sein, aber auch Wahnideen, Ratlosigkeit oder Angst. 1-2% der Deutschen erleben mindestens einmal in ihrem Leben eine Psychose. Professor Andreas Bechdolf ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Vivantes Klinikum am Urban in Berlin. Außerdem ist er Professor an der Charité. Er ist Experte für psychotische Erkrankungen und deren Prävention. Und er wird uns heute erklären, welche Bevölkerungsgruppe besonders betroffen ist und wie eine Therapie gelingen kann. Herr Bechdolf, psychotische Erkrankungen wie Schizophrenie sind ja noch immer mit größeren Tabus belegt als jetzt zum Beispiel Angststörung oder Depression. Viele Menschen haben aber eigentlich nur eine sehr vage Vorstellung von den Erkrankungen. Deswegen interessiert mich einmal, warum ist das so und was verbirgt sich hinter dem Begriff der Psychose?
Ja, ich denke, dass es erstmal so tabuisiert ist, hat damit zu tun, dass viele Menschen denken, das ist was ihnen ganz fremd ist, was sie gar nicht so kennen und was deshalb so beunruhigend wirkt. Und wenn wir aber das nachverfolgen, dann ist es so, dass wir auch im Alltag immer mal kurze Zeiten Halluzinationen haben, also was hören, was nicht da ist, oder auch besondere Ängste haben, besonders misstrauisch sind. Also so, dass diese Annahme, das ist was dem Menschlichen an sich ganz fremd ist, gar nicht so stimmt.
Die Symptome, von denen man immer wieder hört, zum Beispiel Halluzinationen, Denkstörungen, Paranoia, die bleiben ja für viele eher abstrakt. Kann man vielleicht Bilder oder Vergleiche finden, wie sich so eine akute psychotische Episode anfühlt?
Ja, vielleicht kann man sich vorstellen, wenn man in so einer Situation ist, wo man sehr ängstlich ist. Ne? Das kennen wir ja alle. Also ich kenne zum Beispiel Situationen, wenn ich jetzt in so einem dunklen Parkhaus bin, ne, zu meinem Auto laufe und Sorge habe, da ist vielleicht jemand, ne, hinter der Säule, ne, der mich vielleicht überfallen will, oder vielleicht kennen Frauen das noch mehr, oder man ist im dunklen Wald oder, ne, ist in so einer ängstlichen Situation. Dann gibt's so Situationen, dass man auch denkt, da vielleicht Schritte hört oder solche Dinge, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle aus dem Alltag. Und dann vielleicht denkt, oh, wenn ich da jetzt Schritte höre, dann könnte jemand kommen, ne? Der mich überfällt oder ähnliches. Oder eine andere Situation, die auch vielleicht zum Alltag gehört oder die Menschen auch, die jetzt keine Psychosen haben, kennen, ist, wenn jemand Vertrautes plötzlich stirbt. Das kennen ältere Menschen, dass man dann auch die Stimme, ne, von dem Menschen noch hört, obwohl er, ne, offensichtlich nicht mehr lebt, oder manchmal auch in so vertrauten Situationen dann diesen Menschen auch wieder sieht, ne, weil man es jahrelang gesehen hat, und aber dann auch klar ist, der kann ja eigentlich gar nicht da sein. Und so ist das vielleicht hilfreich für uns das vorzustellen, dass Menschen mit einer Psychose eben in der Regel in so einer ganz ängstlichen Situation sind und dann eben die Angst sich steigert in Wahrnehmungen, die wir sonst üblicherweise eben nicht so kennen. finden, ne? Dass man dann eben was hört, was nicht da ist, oder sich Sorgen macht, dass Menschen hinter einem her sind. Und was eben besonders gemein ist bei den Psychosen, ist dann häufig, dass die Stimmen dann auch was über mich selber sagen, was mir häufig unangenehm ist. Wir haben ja alle so etwas dunkle Seiten auch in uns und die Stimmen wissen dann häufig darüber Bescheid, über unsere inneren Sorgen und machen dann auch dazu Kommentare.
Gibt es denn Bevölkerungsgruppen, die besonders häufig betroffen sind?
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Es sind besonders junge Menschen, die zum ersten Mal an einer Psychose erkranken, also Menschen so zwischen dem 15. und 28. Lebensjahr. Und das ist ja eine Phase, wo sich viel in unserem Leben verändert. Wir schließen die Schule ab, wir fangen eine Ausbildung an oder ein Studium oder Ähnliches. Und das heißt, da ist eine Zeit mit viel Stress, was sicher auch dazu beiträgt, dass es gerade in dieser Phase besonders häufig auftritt, die Psychosen. Aber die Psychosen haben eben da auch einen besonders starken Einfluss auf uns als Person, weil wir in so einer kritischen Phase, wo wir uns eigentlich loslösen wollen von den Eltern, unseren eigenen Weg gehen, wenn wir da sowas erleben, dass wir eben unserer Wahrnehmung nicht so gut vertrauen können, und in so eine Episode mehrere Wochen andauernd geraten, wo wir eben diesen Wahrnehmungen so ausgesetzt sind. Das hat doch für viele Menschen eine sehr irritierende Konsequenz, dass sie sich dann im Weiteren nicht so selbstsicher fühlen und nicht so vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.
Woran merkt man eigentlich, dass man eine Psychose bekommt? Und wie sieht dann das Vorgehen, die Behandlung aus?
Ja, das Wichtige ist eigentlich, dass die Psychose normalerweise nicht von einem Moment auf den anderen auftritt, sondern eine lange Zeit hat, also in der Regel mehrere Jahre, wo es schon sogenannte Frühsymptome gibt. Dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren, mein Denken ist etwas sprunghafter. Ich habe vielleicht schon mal so Wahrnehmungen, wo ich Farben intensiver wahrnehme, wo sich das Hören verändert. Vielleicht habe ich schon mal so einen Moment, wo ich denke, da sprechen die Leute auch über mich, aber ich kann mich dann hinterher davon distanzieren, so viel wie vielleicht im Parkhaus, wo ich dann, wenn ich nicht mehr so viel Angst habe, dann auch denke, eigentlich ist ja unwahrscheinlich, dass mir jemand was tun möchte. Solche Vorphasen gibt es relativ lange Zeit und da ist eben eine Riesenchance, Menschen in dieser Zeit schon ein Angebot zu machen. Also erstmal da bekannt zu machen, dass es diese Frühsymptome gibt, weil wenn Menschen frühzeitig mit diesen Frühsymptomen schon in Behandlung kommen, dann kann eben auch mit Psychotherapie zum Beispiel die Übergangsrate in die Psychose drastisch vermindert werden. Also wenn die Menschen eine spezifische Psychotherapie in diesem Vorstadium bekommen, dann kann man in der Hälfte der Fälle den Übergang in die tatsächliche Psychose verhindern. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Angebote, eigentlich in den meisten größeren Städten. Das kann man auch nachgucken unter Psycho-Check. Da gibt es so eine Liste mit Früherkennungszentrum. Oder hier in Berlin gibt es Soul Space oder FETS, also Angebote, wo man sich einfach niederschwellig vorstellen kann und so eine Diagnostik, letztlich ist das ein Interview, ein ausführlicheres Interview machen kann und dann sehen kann, ob solche Frühsymptome vorliegen und man dann eben schnell intervenieren kann mit dieser Psychotherapie.
Gerade wird ja auch viel über Psychosegefahr durch Cannabis gesprochen. Kann denn der Konsum wirklich monokausal eine Psychose auslösen oder wird das Thema vielleicht so von konservativer Seite etwas aufgebauscht und als Gegenargument für eine Legalisierung missbraucht?
Also der Cannabiskonsum ist dann mit einer höheren Psychoserate verbunden, wenn man frühzeitig mit einem regelhaften Cannabiskonsum beginnt. Also das ist relativ gut gesichert. Also vor dem 14., 15. Lebensjahr, wenn ich da regelmäßig Cannabis konsumiere, also mehrmals die Woche, dann habe ich doch ein bis zu 6-fach erhöhtes Risiko, dann im weiteren Verlauf eine Psychose zu entwickeln. Wenn ich jetzt später konsumiere, also jetzt in meinem Alter um die 50 ist und vereinzelt konsumiere, ist das Risiko relativ gering. Aber der Konsum von Cannabis ist auch unabhängig von der Psychose, wenn ich regelmäßig konsumiere, nachteilhaft. Also wir wissen, dass Menschen, die regelmäßig oder abhängig konsumieren, dass deren Konzentrationsfähigkeit geringer ist, ne, die in der Schule schlechter zurechtkommen oder auch anfälliger für andere psychische Störungen sind. Das betrifft aber in der Regel diese Gruppe, die eben viel konsumiert, ne, nicht den Gelegenheitskonsum und auch nicht den Gelegenheitskonsum, insbesondere nicht in älterem Alter.
Das war Professor Andreas Bechdoll. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
Ich habe eine ziemlich krakelige Handschrift. Das war schon immer so und brachte meine Oma dazu zu sagen, okay, aus dir wird ganz sicher mal eine Ärztin, so unleserlich wie du schreibst. Naja, offensichtlich hat sie damit nicht recht behalten. Stand jetzt zumindest, mit Anfang 30 arbeite ich als Journalistin statt Medizinerin. Und ich rede mehr, als dass ich schreibe. Meine Oma dachte offenbar, dass Handschriften etwas über den Charakter und auch die Potenziale eines Menschen verraten. Anhängerin der Graphologie, also der Lehre von der Handschrift als Ausdruck der Persönlichkeit, die sehen das ganz ähnlich. Zeit herauszufinden, ob da was dran ist. Komplett abwegig klingt's ja nicht. Kann doch sein, dass die Art, wie wir uns bewegen, etwas über unseren Charakter und unser aktuelles Befinden aussagt. Und was auf unsere Körperhaltung zutrifft, das könnte doch auch auf unsere Handschrift zutreffen, oder? Zahlreiche empirische Studien allerdings kommen zu einem anderen Ergebnis. Sie legen nahe, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Schriftmerkmalen gibt. Akuter Stress und emotionale Belastung, die können schon dazu führen, dass wir undeutlicher schreiben. Einfach deshalb, weil wir hektischer oder unkonzentrierter sind. Darüber hinaus verrät unsere Schrift aber wenig über unsere aktuelle Verfassung, geschweige denn über unseren Charakter. Könnte die Handschrift eines Menschen wenigstens etwas über sein Geschlecht verraten? Tatsächlich haben mehr Frauen als Männer eine ordentliche Handschrift. Laut Wissenschaftlerinnen könnte das daran liegen, dass Frauen im Schnitt feinmotorischer sind. In den vergangenen Jahrzehnten jedoch seien diese Unterschiede geringer geworden. Hinzu kommt, dass sich unsere Schrift im Laufe des Lebens ohnehin verändert. Je älter wir werden, desto verkürzter und einfacher wird unser Schriftbild. Kurzum, unsere Handschrift, die verrät wenig bis gar nichts über unseren Charakter. Und aus meiner Handschrift lässt sich zwar ahnen, dass ich wenig Wert auf Leserlichkeit lege, mehr aber auch nicht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass Ihnen unser Podcast gefällt. Wenn dem so ist, dann abonnieren Sie ihn doch auf den Plattformen. So verpassen Sie nämlich auch keine weitere Folge. Bei Spotify und Apple Podcast können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über 5 Sterne freuen wir uns, freue ich mich natürlich am allermeisten. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Anregungen oder Kritik haben oder vielleicht einen Themenvorschlag, dann schicken Sie mir den doch per Mail an wissen@welt.de. Ich freue mich jetzt schon über Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.